Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hatte ja jetzt doch eine ganze relativ lange Zeit, mir zu überlegen, was ich denn heute mache. Und ich hatte so ein paar Ideen und eins, was ich schon immer mal ganz gerne machen wollte, ist mir den Kolosserbrief mal ein bisschen genauer angucken. Und eigentlich hatte ich vor, so ein bisschen euch so ein bisschen die Grundzüge des Briefes so ein bisschen zu zeigen, weil dieser Brief eigentlich sehr schön ist. Allerdings habe ich dann bei der Vorbereitung festgestellt, dass es vielleicht klug ist, den zu teilen. Das heißt, ja, der Brief ist zwar nicht so besonders lang, es sind nur 4 Kapitel und ich habe es auch geschafft, das beim Drucken so hinzukriegen, dass man das auf 2 A4-Zettel kriegt, aber steckt doch irgendwie eine ganze Menge drin und deshalb habe ich mich entschlossen, das Ganze sozusagen aufzuteilen und heute sozusagen die ersten 2 Kapitel zu machen. Also wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass wir jetzt ganz genau in die Tiefe gucken, sondern dass wir ein Stück weit einen Einblick bekommen, was Paulus sich dabei gedacht hat, als er diesen Brief schrieb, welche Grundprinzipien uns mitgeben wollte und damit eben auch ein paar sehr praktische Grundaussagen für unser Leben zu gewinnen. Es ist gut, wenn ihr die Bibel dabei habt und da auch reinguckt. Ihr wisst, dass Paulus ein Typ war, der sehr gerne sehr lange Sätze gehabt hat und auch etwas schwierig geschrieben hat manchmal an bestimmten Stellen. Deshalb ist es auch ja, schwierig, den so, manchmal zu lesen oder auch genau zu verstehen, was darin vorkommt. Deshalb ist es gut, wenn ihr euch das ja in eurer Bibel so eine Vorstellung habt, wie das Ganze so aussieht, damit ihr so ein bisschen ja, einen Blick dafür bekommt, welche Anteile so bestimmte Bereiche auch einnehmen. Ja, warum habe ich mich für diesen Brief entschieden oder was mag ich an diesem Brief so? Es gibt etwas, was diesen Brief für mich jedenfalls ganz besonders macht. Er spricht von Fülle, von Überquellen, von unendlichem Reichtum. Der Brief, den Paulus da geschrieben hat, ist zwar kurz, aber er zeigt eine unglaubliche Fülle, die wir in Christus besitzen. Und das hat mich beim Lesen, ja, oder immer wieder, wenn man sich das so beim Durcharbeiten irgendwie durchgelesen hat, froh gemacht, hat Frieden ins Herz gebracht und das ist das, was ich euch auch ein Stück weit mitgeben möchte. Wie gesagt, er ist sehr kurz, aber sehr prägnant. Er ist direkt und mit einer ja, sehr großen Hoffnung verbunden. Ich will ja so ein bisschen was zum Brief sagen, weil es doch eine ganze Menge gibt, die man dazu sagen kann, aber einfach so ein paar Grundsachen, sodass wir uns ein bisschen leichter fällt, so ein bisschen in unsere Situation hineinzuversetzen und zu verstehen, warum Paulus das geschrieben hat, was er da geschrieben hat. Ja, der Absender ist ganz klar, also das ist Paulus, steht im ersten Vers, im ersten Wort. Der Empfänger ist auch ziemlich eindeutig, das waren die Kolosser. Das heißt, die haben in einer Stadt gewohnt, die hieß Kolossä. Wenn ihr die Landkarte so ein bisschen vom inneren Auge habt von Europa, dann könnt ihr euch so ein bisschen vielleicht in die Türkei noch so erinnern. Das ist ja ein relativ großes Land, jedenfalls deutlich größer als auch Deutschland. Wenn ich euch die Türkei so vorstelle, dann ist das so ein bisschen also im Südwesten von der Türkei. Es gab ein paar Städte, die in der Nähe gelegen haben, zum Beispiel Laodicea war eine Stadt, die sehr nahe daran war, oder auch Hierapolis. Die Städte sind heute vielleicht noch ein Ticken bekannter. Weil es da ja auch ein paar Briefe hingab, die nicht alle in der Bibel stehen, aber zum Beispiel in Sendschreiben taucht der Brief ja an die Laodicea zum Beispiel auch nochmal auf. In dem Brief steht aber auch, dass es nicht nur für die Leute in Kolossä waren, sondern eben auch für die Gemeinde in Laodicea. Der Brief ist vorrangig an Gläubige geschrieben. Das werden wir auch nochmal sehen, wenn er so ein bisschen in seinen Danksagungen so ein bisschen beschreibt, wie die Leute so in der Stadt waren und ja, an wen er da eigentlich wirklich geschrieben hat. Zur Stadt. Kolossä war, ja, hatte eine eigentlich weitreichende geschichtliche Bedeutung. Also es ist eine sehr ja, eigentlich gut betuchte Stadt gewesen. Sie lag in der Vergangenheit, also gerade so um die Zeit, wo Jesus eben gelebt hat, so eigentlich an den wichtigsten Nord-, Süd- und Ost-West-Straßen. Also es war eine ja, wirklich Handelsstadt, die aufgeblüht ist. Besondere Handelswaren war schwarze Wolle und Farbstoffe. Und dadurch ging es der Stadt eigentlich ziemlich gut. Das Problem war, zur Zeit, als Paulus gelebt hat, hat man kurz vorher so ein Stück weit eine neue Straße gebaut. Und so wie das vielleicht auch in heutiger Zeit noch so ist, wenn die Hauptstraße dann nicht mehr durch die Stadt geht, dann geht die Stadt so ein bisschen vor die Hunde. Und das war in Kolossee jetzt auch gerade so. Das heißt, man hatte sich eigentlich so wahrscheinlich so ein bisschen an den Lebensstandard gewöhnt oder hatte, ja, es ging einem gut. Und plötzlich fällt das so alles ein Stück weit in sich zusammen. Und die Kolossee hatten so ein bisschen Probleme, ihre Waren so zu verticken und so mit dem Handel so richtig zurechtzukommen. Also es war im Grunde genommen eine Stadt auf dem absteigenden Ast. Die Städte, die daraus profitiert haben, war zum Beispiel Laodicea. Die Stadt hat Kolossee sozusagen umwandert und ist dann durch Laodicea und Hierapolis gegangen. Das waren die Städte, denen es richtig gut ging. Und den Kolosseern, die waren so ein bisschen, ja, hatten so ein paar Probleme. Zur Gemeinde. Es gibt im Brief eine Erwähnung von einem Mann, der hieß Epaphras. Das ist ein Mann aus dieser Stadt. Man erkennt in dem Brief, dass er sich sehr stark auch um die Gemeinde gekümmert hat, dass er vermutlich da auch Ältester gewesen ist. Jedenfalls geht man davon aus, dass er in der Zeit, wo Paulus in Ephesus 3 Jahre stationiert war, das ist in der Zeit der dritten Reise des Apostel, Missionsreise, da war er, wie gesagt, 3 Jahre studiert oder hat da stationiert und hat da Leute belehrt. Und unter anderem scheint dieser Epaphras da gewesen zu sein. Und ich weiß nicht, ob er sich da bekehrt hat. Jedenfalls war das so wahrscheinlich die Initiative für diesen Mann, in Kolossee eine Gemeinde zu gründen. So ist diese Gemeinde wahrscheinlich entstanden. Paulus selbst war nie in dieser Gemeinde, aber ich sag mal so ein Stück weit dadurch, dass er eben in dieser Zeit da gearbeitet hat, hat er sie so ein bisschen auch initiiert. Und hatte sie eben auch mit auf dem Herzen. Also er wusste, dass da eine Gemeinde war und hat sich, ja, wie man in dem Brief auch erkennt, ein Stück weit darum gekümmert. Also es war eben ein Herzensanliegen. Genau, wie kam es zu diesem Brief? Der Brief wurde geschrieben, als Paulus in Rom war, in der Gefangenschaft, also so zwischen 60 und 62. Es gibt ja 4 Gefangenenbriefe und der Kolosserbrief zählt dazu. Die anderen Briefe waren zum Beispiel der Epheserbrief, dann der Philipperbrief und wie gesagt der Philemon. Das waren so die 4 Briefe, die Paulus da in dieser Zeit geschrieben hat. Und das Problem war, dass so in der Zwischenzeit oder nachdem die Gemeinde entstanden war, die Türkei war da auch so ein Stück weit, also diese Gegend so ein bisschen, da florierten so einige Irrlehren und Paulus hat sich da, ja, hat das mitbekommen. Dadurch, dass dieser Epaphras extra nach Rom gereist ist, um dem Paulus mal zu sagen, was da so abgeht. Und man merkt, das ist eine ziemlich coole Eigenschaft von diesem Epaphras, dass er sich auf den Weg macht. Doch eine ziemlich weite Reise von der Türkei bis nach Rom. Nur um dem Paulus zu sagen, du musst mal was machen. Irgendwas funktioniert bei uns nicht ganz. Es gibt große Gefahren. Es gab, wie gesagt, in dieser Gemeinde gab es Juden und es gab auch Heiden und beide hatten so ihre Einflüsse darauf. Diese Irrlehren waren so ein Stück weit eine Mischung aus dieser jüdischen Gesetzlichkeit und auch aus diesem heidnischen Mystizismus. Also das hat man irgendwie alles, was man so irgendwie kannte und was dann Irrlehren floriert, das kam da irgendwie in dieser Stadt zusammen und die Gemeinde musste sich damit irgendwie auseinandersetzen und musste gucken, wie sie damit klarkommt. Eine sehr bekannte oder heute jedenfalls sehr bekannte Lehre ist zum Beispiel die mit dem Gnosis. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Einige von euch werden das vielleicht noch von dem zweiten Petrusbrief kennen. Hat der Bude das schon mal erwähnt? Also da hatte man sozusagen die Idee, dass der Leib total schlecht ist und dass alles, was aus Materie ist, schlecht ist und deshalb im Grunde genommen nur der Geist zählt. Und die einen, das geht so ein bisschen in die jüdische Richtung. Die haben eben daraus gemacht, dass man den Körper total knechten muss und also ganz gesetzlich leben muss, um den Körper eben mehr oder weniger so ein bisschen zugrunde zu richten. Und die anderen haben mehr oder weniger gesagt, das kommt so ein bisschen im Heidnischen rüber, der Geist oder der Leib ist schlecht, also alles, was ich mit dem anstelle, ist vollkommen egal. Also ich kann rumhuren, ich kann alles machen, was ich will, stört sowieso keinen, weil entscheidend ist nur der Geist. Und ja, zwischen diesen beiden Extremen, totaler Gesetzlichkeit und zügellosem Leben, also zumindest bestanden diese Lehren und es gab auch einige scheinbar, die da mitgegangen sind, worauf Paulus ja dann diesen Brief geschrieben hat. Trotzdem ist es sehr faszinierend, dass Paulus eigentlich nur ein halbes Kapitel, würde ich sagen, dieser 4 Kapitel darauf ausrichtet, genau über diese Irrlehren zu schreiben oder sie davor zu warnen. Sondern es geht ihm vielmehr darum, in den Leuten etwas zu schaffen oder den Leuten ein, ich nenne das Rettungspaket, mit auf den Weg zu geben, dass sie bewahrt vor jeglicher Irrlehre. Es geht dem Paulus darum, den Menschen Fundamente zu geben oder zu bewahren, die ihn befähigen, einmal zu erkennen, dass da Irrlehre ist, und zum anderen auch ja ganz persönlich eben dagegen zu steuern. Und ja, darum soll es heute ein Stück weit gehen, dieses Grundpaket von uns neu aufzufrischen und daraus zu lernen, was der Paulus ja für uns als wichtig erkannt hat. Ja, die ersten zwei Kapitel, die habe ich für mich persönlich so ein bisschen umschrieben mit der Reichtum des Lebens in Christus. Das ist so, ja, das Thema, das Leben in Christus. Er fängt ganz paulinisch an mit diesem Gruß, Paulus Apostel Christi Jesu durch Willen Gottes und Timotheus, der Bruder, den heiligen und treuen Brüdern in Christus, die in Kolossä sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das sind relativ bekannte Worte. Für mich wichtig war nochmal, dass Paulus sich wieder ganz besonders auch an die Kolossäer oder an die Kolosser auf diese Apostelschaft beruft. Und er bringt da diese beiden Namen rein. Einmal die Apostelschaft Christi Jesu und das andere durch Gottes Willen. Also Paulus spricht da nicht in eigenem Gutdünken, sondern er ist sich bewusst und spricht in seiner Vollmacht als Apostel, als Gesandter Gottes. Und für die Kolosser war das eben auch wichtig, und für uns heute ist es eben auch wichtig, dass wir da jetzt nicht irgendwelche Menschenworte vor uns haben, sondern dass das von Gott autorisiert ist. Die nächsten Verse, so die Verse 3 bis 11, sind ein Stück weit, 3 bis 8 ist das. Da macht Paulus so ein Stück weit eine Dankrede, wofür er dankbar ist. Wir lernen ein Stück weit das Gebetsleben dieses Paulus kennen, was er auch für diese Gemeinde hatte. Zum anderen lernen wir aber auch ein Stück weit darüber etwas, was die Gemeinde so ausgezeichnet hat, also was er in dieser Gemeinde gesehen hat. Ich werde den Abschnitt jetzt kurz mal vorlesen und dann sage ich ein paar Takte dazu. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit, indem wir für euch beten, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr zuvor gehört habt in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt Gottes fruchtbringend und wachsend ist. Wie auch ihr unter euch an dem Tag, da ihr es gehört habt und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. So wie ihr gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Paulinisch, kann man nicht anders sagen. Ein großer Satz, und doch steckt eine ganze Menge da drin. Ich denke, dass es insbesondere drei wichtige Punkte gibt, die wir als Kennzeichen für diese Gemeinde herausarbeiten können. Zum Ersten war das der Glaube an Christus, das steht in Vers 4, beziehungsweise eine andere Formulierung: Sie haben die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt. Paulus spricht also zu einer Gemeinde, von der er weiß, dass dort Menschen sind, die tatsächlich an Gott glauben, die wirklich gläubig sind, die Gott in ihrem Herzen tragen, die sich bemühen, nach Gottes Willen, nach Gottes Werken oder nach Gottes Plänen auch zu handeln, die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt haben, die wussten, dass sie Sünder sind, dass sie ihre Rettung brauchen und die das auch ein Stück weit gelebt haben, in Wahrheit erkannt. Das zweite Kennzeichen, was diese Gemeinde offenbar hatte, war, dass sie Liebe untereinander hatten. Das bedeutet, dass also nicht nur die theoretischen Grundlagen ein Stück weit stimmten, sondern dass tatsächlich, dass sich eben miteinander auch ausgewirkt hat. Sie hatten Liebe untereinander, das steht auch in Vers 4. Und das dritte, sie hatten eine Hoffnung. Sie lebten in der Erwartung auf das Leben nach dem Tod. Also sie waren sich bewusst, dass was passiert ist. Also der Jesus ist jetzt nicht nur für unser jetziges Leben da, er ist nicht nur unser Heiler oder dem Typen, dem wir alles anvertrauen können, was wir an Sorgen haben, sondern sie wussten, es gibt ein Leben nach dem Tod, und in dieser Erwartung, in dieser Hoffnung haben sie gelebt, dass Christus einmal wiederkommt. Ich fand ich ganz interessant, diese drei Grundbegriffe: Glauben, Liebe, Hoffnung, die tauchen in manchen Briefen ja auch nochmal sehr interessant zusammen auf. Und an diesen drei Kennzeichen wird diese Gemeinde ein Stück weit charakterisiert. Und das finde ich ja einfach schön zu sehen, dass das so ist. Und ich denke, dass wir uns ja auch da fragen dürfen, ob diese Kriterien, die Paulus da, oder ich weiß nicht, ob es richtige Kriterien sind, jedenfalls ist er dankbar dafür, dass es so ist. Geht das so? Okay. Genau. Also wir sehen, dass die Gemeinde eigentlich, oder dass Paulus davon ausgeht, dass die Gemeinde eigentlich in einem geistlich gesunden Zustand ist. Dass die Menschen zumindest, die da sind, zwar in Gefahr stehen, aber dennoch ja, eine eigentlich solide Basis da ist. Was Paulus dann macht, ist, dass er ein Stück weit Fürbitte tut. Dass er den Menschen zeigt, wie er sich ihr persönliches Leben vorstellt. Also es geht nicht jetzt nicht nur um die Gemeinde, so wie sie untereinander sind, sondern dass Paulus formuliert das so, deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Und dann kommt eine Reihe, die ich jetzt auch gleich anfangen möchte, aber das möchte ich einfach mal so festhalten. Paulus sagt hier, weiß, wie die Leute so drauf sind und wie die Gemeinde so aussieht. Und jetzt hält er ganz speziell Fürbitte. Es gibt etwas, was ihm auf dem Herzen liegt, was er den Menschen mitgeben möchte. Es gibt etwas, wie er sich vorstellt, wie die Menschen ihren Glauben leben sollten. Das heißt, im Grunde genommen wird in den nächsten Versen, die Verse 9 bis 23, ein Stück weit die Zielstellung klargelegt. Also er malt ein Bild von einem Christen, wie wir sein sollten. Und an diesem Bild dürfen wir und sollen wir uns, denke ich, messen. Wofür bittet er? Da steht, damit ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft, mit der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden, danksagend dem Vater. Wieder ein großer, langer Satz. Ich versuche das mal ein bisschen aufzudröseln. Die Grundvoraussetzung für alles, was irgendwie dann geschieht, was er an Charaktereigenschaften oder an Kriterien, an Merkmalen irgendwie herausarbeitet, ist Erkenntnis. Das ist etwas, was uns nachgehen darf. Wir leben in einer Zeit, wo, ich würde jetzt einmal mal behaupten, dass Bücher nicht mehr so häufig gelesen werden, dass man versucht doch irgendwie sein Christsein zu leben, wo man irgendwie immer seltener darauf bedacht ist, Gott wirklich kennenzulernen. Ich sage jetzt mal wirklich Erkenntnis, also Wahrheitssuche, tiefgehend mit Gott in Kontakt zu treten, Gott zu suchen. Das ist irgendwie, ja, also wir versuchen irgendwie Gott zu dienen und wir versuchen zu leben, wir versuchen in der Gemeinde Mitarbeiter zu finden, wir versuchen, irgendwie, dass man uns erkennt, dass wir Christen sind und so. Aber diese enge Beziehung, dieses Gott erkennen, seinen Willen erkennen, rausarbeiten, was Gott für uns persönlich möchte, was er ja von uns möchte, was er allgemein auch, was sein allgemeiner Wille ist, Bibelstudium oder sowas. Das ist, also zumindest in meiner Generation, würde ich jetzt einmal behaupten, ein Stück weit untergegangen. Oder es mangelt, würde ich einfach mal behaupten. Paulus sieht das hier ein Stück weit als Grundvoraussetzung, dass wir Gottes Willen erkennen, dass wir geistliche Einsicht haben, dass wir wissen, wovon wir reden. Das ist ein Stück weit die Grundbasis für alles, was dann kommt. Und dann gibt er einige Merkmale ein Stück weit. Er sagt dann, das ist also die Erkenntnis des Willens Gottes ist die Basis für einen würdigen Wandel im Glauben. Das ist so seine Grundthese und dann bringt er ein paar Merkmale. Und ich habe das für mich so in vier verschiedene Merkmale aufgeteilt, die da im Text stecken. Das erste ist Frucht. Da steht, in jedem guten Werk fruchtbringend. Also wenn wir die Erkenntnis haben, was wir tun sollen, dann werden wir befähigt, würdig zu wandeln, indem wir Frucht bringen. Das ist die erste Eigenschaft. Das zweite, wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Also das wird diese Erkenntnis und dieser Wandel zeichnet sich dadurch aus, dass wir wachsen, dass wir nicht irgendwie stagnieren oder dass wir vielleicht sogar zurückfallen, irgendwelche Sachen vergessen sind, sondern dass tatsächlich Wachstum in unser Leben kommt. Der dritte Punkt, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Haus ausharren und aller Langmut mit Freuden. Stärke. Da steht etwas von Ausharren und Langmut. Das sind ja irgendwie ziemlich coole Eigenschaften. Das heißt, wir besitzen, wenn wir Gott kennen, wenn wir uns um die Erkenntnis mühen, wenn wir uns bemühen, Gott zu erkennen, dann werden wir ganz einfach gestärkt. Da wird es in uns eine Kraft freigesetzt, gekräftigt mit aller Macht nach der Macht seiner Herrlichkeit. Also es ist eine Kraft, die uns mitgegeben wird, die in seiner Herrlichkeit liegt, in der Herrlichkeit Gottes. Und mit dieser Kraft kommt dann auch ein Stück weit Ausharren dabei. Also das ist nicht nur was irgendwie mal ganz kurz anschwillt und dann wieder absackt, sondern es ist etwas, was unser Leben bestimmen darf. Ausharren, Geduld, Beharrlichkeit. Ich denke, wir alle sind ein Stück weit davon geprägt, dass es in unserem Leben so Höhen und Tiefen gibt. Und das ist auch gut so und das wird auch immer so sein. Und dennoch denke ich, dass es wichtig ist, dass wir ein Stück weit, ich sag mal, die Mittellinie, dass die ein bisschen gerade ist. Also es wird immer irgendwie so gehen, unser Leben wird so aussehen, auf jeden Fall. Und Gott arbeitet dadurch auch an uns, dass es eben Höhen und Tiefen gibt. Und dennoch ist es wichtig, dass wir ein Stück weit lernen, dass bei Gott Beharrlichkeit oder Geduld, Ausharren eine sehr wichtige Sache ist. Das zeigt sich dann eben auch in den Tiefpunkten. Ja? Also ne? Dann ist die Kraft erforderlich. Dann ist das wichtig, dass wir gelernt haben, in jeder Zeit oder in jeder Situation auf ihn zu vertrauen. Das war der dritte Punkt, Stärkung in Gott, Beständigkeit. Der vierte Punkt, da steht danksagend dem Vater. Das ist eine ganz kurze Zeile. Das Interessante ist, dass er dann ja so die erste Hymne des Kolosserbriefes dranhängt. Also er macht nicht nur diese eine Zeile, sondern er führt das sehr stark aus. Das sind dann nochmal von 12 bis 20, also nochmal knapp 8-9 Verse, indem er sehr gut ausführt, zum einen, wofür wir dankbar sein dürfen, und zum anderen, wem wir eigentlich dankbar sind. Und das will ich mit euch ein Stück weit durchgehen. Da steht, danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat, zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht. Das bedeutet, wir dürfen dafür dankbar sein, dass wir Erben Gottes sind. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was geerbt habt oder so. Das ist ja doch was vielleicht auch ganz cool ist, wenn man, weiß ich, mal ein bisschen Geldschub kommt, wenn man es gerade braucht. Oder das Erbe Gottes ist etwas, was zum einen nicht vergeht, zum anderen ist es etwas von unvorstellbarer Schönheit. Also wir werden das nicht so richtig erfassen können, was das eigentlich ist. Erst wenn wir es in den Händen halten, wissen wir wahrscheinlich genau, was das bedeutet. Aber dennoch ist das etwas, was uns umhauen wird und worauf wir uns zum Teil auch hier schon berufen dürfen. Wir sind Erben Gottes. Der Typ, der uns was vererbt, der ist erstens noch nicht mal gestorben, das ist auch krass. Also Gott gibt uns Anteil an etwas, wobei er eigentlich noch lebt. Zum anderen, wenn wir uns die Besitztümer Gottes vor Augen führen, dann ist das schon eine ziemlich krasse Sache, was wir da eigentlich erben. Ein Grund dafür, dass wir dankbar sein dürfen. Der zweite Punkt, da steht, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und uns versetzt hat in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. Man würde das wahrscheinlich jetzt als die Mittel so ein bisschen als Antithese bezeichnen. Also da werden so zwei komplette Gegensätze nebeneinander gestellt. Also es findet ein Staatszugehörigkeitswechsel statt. Da steht etwas von Gewalt der Finsternis. Das ist das, wo wir rauskommen. Das sind zwei sehr starke Worte. Gewalt der Finsternis. Und wir werden hineingesetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Da merkt man irgendwie zwei Charakter, also einmal familiär, also in das Reich seines Sohnes, da hat was mit Familie zu tun, mit Zusammengehörigkeit, mit Liebe. Und dann, wie gesagt, dieser zweite Begriff Liebe. Also Gewalt der Finsternis versus Familie und Liebe. Das ist der Wechsel, den wir als Christen vollzogen haben. Das ist der Wechsel, für den wir dankbar sein dürfen. Als dritter Punkt, wofür wir dankbar sein dürfen, Vers 14, indem wir die Erlösung haben und Vergebung der Sünden. Das ist ein Stück weit das, ja, Merkmal dieses, Wechsels der Staatszugehörigkeit, dass wir die Reiche gewechselt haben, dass wir erlöst worden sind, dass uns vergeben wurde. Ich glaube, wir sind, ja, uns fällt es manchmal schwer, die Sünde, die wir so haben, zu sehen und uns vor Gott so richtig dreckig zu fühlen, weil wir manchmal schon so abgestumpft sind, dass wir eigentlich gar nicht mehr wissen, was es bedeutet, wenn ein heiliger Gott uns Menschen betrachtet in all unserer Schuld. Wenn jemand, der wirklich die Sünde absolut hasst und alles, was irgendwie damit zu tun hat, hasst, doch liebend auf uns herabblickt und uns mit sich versöhnt. Wir dürfen dankbar dafür sein, dass wir versöhnt wurden, dass wir Vergebung unserer Schuld haben. Und dann beschreibt er sehr lange und sehr schön, ich will das mir einfach nur vorlesen, wem wir eigentlich dafür dankbar sein dürfen. Wir haben einmal in Vers 12 gelesen, Dank sagen dem Vater, und dann beschreibt er das noch ein bisschen genauer. Das ist alles wieder schön verflochten, da geht er dann auf Jesus ein. Indem wir die Erlösung haben, also es ist der Sohn, die Vergebung der Sünden, der das Bild eines unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allen Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge im Himmel. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unschriftlich vor sich hinzustellen. Man merkt ein Stück weit, wie Paulus in Schwärmen gerät. Und ich finde das schön. Also es ist so die erste Hymne, die der Kolosserbrief bringt, indem er einfach nur betrachtet, wem er da eigentlich dankt. Indem er einfach nur betrachtet, wem er da eigentlich als Gegenüber hat. Wer ihm da eigentlich vergeben hat. Wer ihm diesen Wechsel in das Reich der Liebe zu verdanken hat. Wem er das große Erbe zu verdanken hat. Es ist irgendwie bezeichnend, dass dieser Punkt Dankbarkeit in diesen vier Merkmalen einen ganz großen Raum bekommt. Eigentlich einen überflutenden Raum, wenn man das so jetzt, so was die Wortanzahl so ein bisschen angeht, sich anguckt. Und ich denke, dass wir uns ein Stück weit daran messen dürfen. Leben wir ein Leben, wovon wir sagen können, dass wir Frucht bringen? Zeichnet uns der würdige Wandel aus, dass wir Wachstum bringen, dass wir wachsen, dass wir nicht stagnieren, sondern dass wir vorwärts kommen? Zeichnet uns aus, dass wir Kraft von Gott bekommen, dass wir auch in schwierigen Situationen diese Beständigkeit in der Kraft Gottes erleben? Und sind wir dankbar? Ist das, was wir, so wie wir wandeln, leben wir in einem dankbaren, in einem wohlwollenden, in einem Gott anbetenden Zustand, in einem Zustand, der einfach davon geprägt ist, dass wir uns darüber freuen, wen wir als Gegenüber haben. Paulus sieht die Gefahren für die Kolosser. Er sieht, dass es Gefahren gibt, sodass die Kolosser diese Tugenden, sag ich mal, verlassen. Er weiß, dass unser Leben nicht immer so aussieht, wie er das gerade beschrieben hat, auch wenn er sich das sehr wünscht. Und deshalb schnürt er eine Art Rettungspaket. Wie dieses Rettungspaket aussieht, das beschreibt er in den folgenden Versen bis zum Kapitelende eigentlich. Er bezeichnet das ein Stück weit als Geheimnis Gottes. Also jedes Mal, wenn er dieses Geheimnis in diesem Text irgendwie wiederfindet, dann spricht er eigentlich von diesem Rettungspaket, was er von Gott offenbart bekommen hat oder was wir alle eigentlich von Gott offenbart bekommen, woran wir uns aber immer wieder erinnern müssen, und woran wir ja, festhalten sollen. Das Rettungspaket, das beschreibt so die ab Kapitel 1, Vers 23, da geht das so ein bisschen los und das geht dann zu Ende bis Ende Kapitel 2. Und er fängt bei diesem Rettungspaket zum ersten Mal damit an, das sind so die Verse 1, Kapitel 1, Vers 24 bis 2, Vers 6, dass er zum einen die Verpackung dieses Rettungspakets etwas genauer beschreibt. Was ich damit meine ist, er stellt sich selber ein Stück weit vor, er sagt, das ist mein Auftrag. Also er sagt, in Vers 23 kommt es aufs Evangelium zu sprechen und er sagt, dessen Diener bin ich, Paulus. Und dann ab Vers 24, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch das, was noch fehlt, an den Drangsalen des Christus für sein Leib, das ist die Versammlung. Also er sagt, das ist ein Stück weit mein Opfer, dass ich ja, jetzt mich in die Versammlung investiere. Deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes. Also mein Auftrag ist, Diener zu sein und das ist nicht etwas, was ich mir selber ausgesucht habe oder was ich jetzt gerne wollte, sondern wie gesagt, das ist Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Also da spricht er von diesem Geheimnis. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lernen in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt die Kraft. Genau. Also Paulus macht den Leuten deutlich, mein Auftrag ist es, dieses Geheimnis ein Stück weit zu offenbaren. Das, was Gott uns da gezeigt hat, wieder groß und uns groß zu machen und uns vor Augen zu stellen. Und das ist nichts, was er sich selber ausgesucht hat, sondern er bezeichnet sich als Diener, als Knecht Gottes in diesem Fall. Und zum anderen offenbart er schon in einer sehr kurzen und prägnanten Form die Rettungsbotschaft. Er sagt, das große Geheimnis, was verborgen war, jetzt aber offenbart worden ist, das ist Christus in uns. Christus in uns. Und in den kommenden Versen, so ab Kapitel, ja, das komplette Kapitel 2, entfaltet er das Ganze ein bisschen. Zum einen, wie das aussieht, welche Bedeutung das hat, wie man damit umgehen soll. Und das werde ich jetzt in den kommenden Minuten euch versuchen, ein Stück weit näher zu bringen. Das Ganze beginnt in Kapitel 2, die ersten 8 Verse, da wird uns ein Stück weit deutlich, welche Bedeutung dieses Geheimnis eigentlich hat. Welche Bedeutung es hat, dass Christus in uns ist. Zum einen sehen wir in Vers 2, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wenn du Christus in dir hast, wenn du dieses Geheimnis ja, offen vor dir liegen hast, dann wird es dich stärken und trösten, so formuliert Paulus das. Es bedeutet, dass man untereinander verbunden in Liebe ist. Das Geheimnis Gottes hat eine solche Bedeutung, weil darin alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis liegen. Alles, was wir haben, alles, was wir wissen, liegt darin begründet, dass Christus in uns ist. Alles, was wir sind, alles, was wir ja, an Kraft bekommen, was wir geistlich irgendwie, ich sage jetzt mal, reißen können, was bewegt, das ist dadurch zustande gekommen, dass Christus in uns ist. Vorher war das, bevor Jesus kam, war das ein Stück weit ein Geheimnis. Dann kam der Heilige Geist und ja, hat in uns Wohnung genommen. Und jetzt haben wir dieses Geheimnis geoffenbart bekommen, dass Christus in uns ist. Darin sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit. Wir können, wenn wir dieses Geheimnis entdecken, wenn wir diese Offenbarung uns vor Augen führen, ja, alle Erkenntnis bekommen. Uns fehlt nichts mehr. Es ist aller Reichtum da. Und etwas weiteres, was sehr bedeutsam mit diesem Geheimnis zusammenhängt, das hängt damit zusammen, ja, in welcher Situation er die Kolosser vermutet. Er sagt mehr oder weniger, wir können dadurch, dass wir dieses Geheimnis offenbaren, auch in der richtigen Weise mit Irrlehre umgehen. Wenn Christus in uns ist, wenn wir verstehen, was es bedeutet, dass Christus in uns ist, dann haben wir überhaupt kein Problem mehr, Irrlehre zu erkennen, weil die eben außerhalb von Christus ist, und auch diesen Lehren ja einfach die Stirn zu bieten. Das sind die Verse 4 und 8. Da warnt er ein Stück weit davor. In Vers 4 sagt er zum Beispiel: Dies sage ich aber, damit niemand von euch verführt werde durch überredende Worte. Also er sagt, dieses Geheimnis, das bringe ich euch, damit ihr von den Gefahren, die in dieser Welt so toben, von dem, was so an euch herangetragen wird, dass euch das überhaupt nicht erreichen kann. In Kapitel 2, Vers 7 bringt er dann einen kurzen Vers, in dem er ein Stück weit beschreibt, wie wir mit diesem Geheimnis umgehen sollen. Und ich fand das ziemlich schön, weil man das ein bisschen vergleichen kann mit einer Pflanze. Das Erste, was wir damit machen sollen, ist, da steht, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt. Also empfangen, annehmen. Das heißt, wir holen uns einen Samen einer Pflanze und packen den in die Erde. Wir nehmen das Ganze an, wir machen uns das zu eigen. Wir sollen das Geheimnis Gottes, das heißt Christus, den sollen wir empfangen. Wir sollen ihn annehmen. Und er beschreibt das so, als wäre das schon geschehen. Ja? Das ist das, was in unseren Herzen ist. Christus ist in uns. Das Zweite, was da drin steht, so wandelt in ihm. Für mich ist das ein Bild dafür, dass jetzt so ja alles, was eben kommen muss, weiß ich, Wasser und Nährstoffe und alles, das kommt jetzt alles in den Boden und dann kann es losgehen, dass eine Pflanze dann auch irgendwie zur Entfaltung kommt. Also wir sollen empfangen, wir sollen annehmen, wir sollen wandeln. Und dann gebraucht er drei Worte, die sehr viel Festigkeit ausdrücken, die für mich aber ein Stück weit die Stabilität auch einer Pflanze beschreiben. Zum Ersten, wir sollen darin gewurzelt sein. Dieses Geheimnis, dass Christus in uns sind, das soll in uns Wurzeln schlagen. Ganz klar das Bild einer Pflanze. Das Zweite, dieses Geheimnis, das soll uns auferbauen. Jetzt kommt also nicht nur die Wurzeln, sondern jetzt kommt da was aus der Erde raus. Das Dritte, wir sollen es befestigen. Was macht man mit einer jungen Pflanze? Man stellt meistens so einen Stab daneben und bindet das dann so daneben, sodass das die Chance hat, auch wirklich gut rauszukommen. Man befestigt es. Und wenn das dann passiert ist, wenn der Baum richtig Stabilität bekommt hat, dann steht darin überströmend Dankbarkeit. Und da sieht man dann, wie die Knospen kommen und wie sich der Baum entfaltet. Dieses Geheimnis Gottes, das Christus in uns ist, das sollen wir annehmen. Wir sollen darin wandeln. Wir sollen darin fest verwurzelt werden. Wir sollen darin auferbaut werden. Wir sollen es befestigen. Und dann wird etwas passieren, was wir überströmend in Dankbarkeit nennen. Da wird Frucht geschehen. Das ist das, wie wir damit umgehen sollen. Und dann fängt er an, in sieben, diese Offenbarung des Geheimnisses, dass Christus in uns ist, vor unseren Augen auszubreiten, indem er die zweite Hymne des Kolosserbriefes ein Stück weit vor unser Auge stellt. Und diesen Text will ich euch auch einmal lesen. Das ist Kapitel 2, Abvers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid vollendet in ihm, der das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist, indem ihr auch beschnitten worden seid mit einer nicht von Händen geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus, mit Christus begraben in der Taufe, indem ihr auch auferweckt worden seid durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, als er ausgetilgt hat die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war. Er hat sie aus unserer Mitte hinweggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie ein Triumph hielt. Was bedeutet es, dass Christus in uns ist? Zum einen dürfen wir sehen, dass in Christus die ganze Fülle Gottes wohnt. Und genau diese Fülle ist jetzt in uns. Petrus sagt in seinem zweiten Brief, dass uns alles gegeben ist zur Gottseligkeit. Wir haben alles. In uns ist alles angelegt. Wir brauchen nichts extra. Wir brauchen keine Zusatzlernen oder wir brauchen keine Zusätze. Wir haben alles in Christus schon erhalten. Alles, was wir machen, ist das Annehmen, daran wandeln, es wurzeln, es befestigen und dann es aufgehen lassen. In uns ist alles angelegt. In Christus ist die ganze Fülle Gottes und wir sind in Christus vollendet. Und wir haben noch viel mehr in Christus. Er sagt, er beschreibt das mit diesem Auferstehen, mit dem Sterben und mit dem Auferstehen, mit dieser Taufe zum Beispiel. Er sagt, wir sind in Christus begraben und wieder auferstanden. Also wir haben Christus nicht nur, wir haben nicht nur die Kraft und seine Fülle in uns, sondern wir sind mit Christus gestorben und wir sind mit Christus auferstanden. Und damit haben wir auch, ist uns in Christus vergeben worden. Und der letzte Satz stellt das nochmal richtig schön vor Augen. In Christus haben wir den Sieg. Ich denke, dass es in unserem Leben immer noch viele Situationen gibt, wo wir ja im Grunde genommen eigentlich immer wieder versagen. Wo ja, wir merken, dass wir irgendwie keine Sieger sind. Dass viele Anfechtungen, viele Sorgen, viele Versuchungen uns immer wieder erdrücken und wir immer wieder in diesen ja, Kreislauf von Sünde, von Schuld geraten. Und dennoch dürfen wir wissen, dass wir in Christus sind. Das heißt, wir haben den Sieg eigentlich schon gepachtet. Der Sieg ist uns sicher. Wir sind in Christus. Und in Christus ist der Sieg und der Triumph und die Enttarnung aller Lügen. Und mit dieser Enttarnung aller Lügen sind wir auch in der Lage, Irrlehren oder Sachen, die ja falsch sind, zu erkennen. Wenn wir in Christus sind, werden wir alles erkennen, was außerhalb ist, weil das nicht zu unserem Wesen gehört, weil das nicht passt, weil das nicht kompatibel ist. Und so macht er dann in den letzten Versen dieses zweiten Kapitels, Verse 16 bis 23, macht er uns ein Stück weit ja, Mut, dass uns eigentlich nichts geschehen kann. Ich habe das genannt, Christus toppt alles. Also das Grundprinzip, das er da darlegt, ist, dass wir den Reichtum Gottes entdecken sollen und diese Fülle, die wir in Christus haben und alle menschlichen Versuche, uns Rettung zu verschaffen oder uns Gott ähnlicher zu machen oder ja irgendwie vorwärts zu kommen, sie werden enttarnt und sie werden bedeutungslos, weil wir eben schon alles haben. Wir brauchen keine Zusätze. Ich denke, viele ja, Sekten oder viele Religionen versuchen uns das zu verkaufen. Dir fehlt eigentlich noch was. Du hast noch gar nicht alles. Da muss noch mehr kommen. Das, was du hast, das reicht dir nicht. Wir dürfen wissen, dass wir alles haben. Und es liegt an uns, das Ganze auszupacken und zu entfalten. Ich will kurz zusammenfassen. Wir haben gesehen, was sich Gott von uns wünscht. Dass wir ein Leben ja, führen, das davon geprägt ist, dass wir in der Erkenntnis leben. Das heißt, dass wir Gott kennen, dass wir um seinen Willen wissen, dass wir wissen, was er von uns möchte. Und dass ja, da bestimmte Sachen dann passieren. Dass wir zum Beispiel Frucht bringen. Dass es in unserem Leben Dinge gibt, wo man an uns erkennen kann, dass wir Christen sind. Dass man auch erkennt, dass wir ja, nicht in den Kinderschuhen stecken geblieben sind, sondern dass wir wachsen. Gott wünscht sich von uns, dass wir ja, diese Kraft von ihm in Anspruch nehmen. Und dieser ganz große Punkt, dass wir in einer dankbaren Art und Weise leben. Dass unser Sein, unser Wandeln dadurch geprägt ist, dass wir in Dankbarkeit vor Gott leben. Also diese vier Punkte, Frucht, Wachstum, Stärkung und Dankbarkeit. Das sind Dinge, die uns prägen dürfen. Das wünscht sich Gott von uns. Und wir haben gesehen, was Gott uns offenbart hat, nämlich, dass die Fülle in uns wohnt. Dass, wenn wir Christus angenommen haben, wenn wir in diesem, ja, in der Annahme wandeln, wenn wir es verwurzeln, wenn wir es auferbauen und wenn wir es befestigen, dann wird dieses Überströmen, dieses Frucht, dann wird das kommen. Das ist das, was Gott uns offenbart hat. Und wir dürfen sehen, dass das Auswirkungen auf unser Leben hat. Wenn die Fülle in uns wohnt, wird das Konsequenzen haben. Und ja, ich finde persönlich, dass der Bereich des Irrlehrer wirklich ziemlich klein ist, dass er sich sehr groß auf diesen Reichtum in Christus stürzt, weil damit irgendwie alles erledigt ist. Es gibt nichts, was uns dann noch abbringen könnte, weil uns nichts fehlt, weil wir begriffen haben, dass es nichts gibt, was das noch toppen kann.